Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Winter is coming. Schöne Grüße an Game of Thrones und hallo Corona-Pandemie. Der Winter wird lang. Mindestens noch bis Februar oder März. Mit welchen Maßnahmen wir am besten über die kommenden Monate kommen, darüber habe ich gesprochen mit Thorsten Lehr. Das ist ein schlauer Mann, beschäftigt sich damit, wie Infektionswellen verlaufen können. Und was Corona angeht, sagt er, weiter vorsichtig sein, auch wenn es schwer fällt, auf Kontakte zu verzichten.
Im neuen Jahr, und das muss jedem bewusst sein, dass es dort nicht normal weitergehen kann. Also es wird mit weiteren Einschränkungen in meinen Augen zu rechnen sein, weil sonst uns die dritte Welle eigentlich im Frühjahr gleich wieder bevorsteht.
Noch mehr im kompletten Interview im frischen Podcast vom Update heute am 25. November. Außerdem gucken wir am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf das sogenannte Gaslighting. Das ist eine manipulative Technik, mit der psychische Gewalt ausgeübt wird, auch an Frauen.
Sie verlieren ihr eigenes Selbstwertgefühl, sie verlieren vor allen Dingen die Wahrnehmung zu sich selber. Das heißt, alles, was sie erleben und wo sie das Gefühl haben, also hier stimmt doch was nicht, wird ihnen durch den Partner ausgeredet, bis sie irgendwann ihre eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen.
Bärbel Wadetzki ist das, die ist Psychotherapeutin und sie erklärt nochmal genauer eben diese manipulative Technik und sie erklärt auch, warum es für die betroffenen Frauen so schwierig ist, sich aus dieser Situation zu befreien. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Fragen, unter anderem, wie wir jetzt durch den Winter kommen mit der Pandemie. Was ist noch erlaubt, was besser nicht? Und über allem schwebt natürlich die Frage, was ist eigentlich mit Weihnachten?
Wenn wir jetzt vernünftig sind, dann bin ich optimistisch, dass es ein anderes, aber ein schönes Weihnachten werden kann.
Dass das Weihnachtsfest noch ein sehr schönes werden kann.
Dann ein entspannteres Weihnachtsfest feiern.
Wir wollen am Ende ein schönes gemeinsames Weihnachtsfest feiern.
Ich mache mir ehrlicherweise um Weihnachten und das Weihnachtsfest weniger Sorge als das, was an Silvester passieren könnte.
Markus Söder, haben wir es also auch noch mal ausführlich gehört. Heute haben sich wieder Bund und Länder getroffen und die Versprechen sind ja groß gewesen. Es soll also ein Plan vorgelegt werden, wie Deutschland durch den Winter kommt. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Dietjen. Stefan, eigentlich wollen wir schon ungefähr seit 2 Stunden mit dir sprechen, aber diese Verhandlungen ziehen sich. Um 14 Uhr ist es losgegangen mit der großen Videoschalte mit den MinisterpräsidentInnen und der Kanzlerin. Was heißt das, wenn die so lange konferieren und immer noch nicht vor die Presse getreten sind? Harte Verhandlungen?
Naja, hart. Intensiv, wie auch immer man das bezeichnen will. Die haben ja ein dickes Paket vor sich. Dieses Gespräch heute ist sehr gut vorbereitet worden, wahrscheinlich intensiver auch vorbereitet als die meisten der anderen Gespräche in diesem Format Bund-Länder, die wir hier in dem letzten guten halben Jahr erlebt haben. Es gab intensive Vorschläge von den Ländern zunächst vorab gestimmt und jetzt wird da geredet. Wir werden dann erst im Nachhinein erfahren, ob das auch Streit war oder ob man da einfach sehr stark ins Detail geht. Und ganz neu ist das ja für uns auch hier nicht, dass wir hier im Hauptstadtstudio sitzen und rüberschauen aus dem Fenster ins dunkle Berlin und sehen, im Kanzleramt sind die Lichter noch an und wir wissen nicht, wann da jemand rauskommt.
Und wir warten zusammen, genau. Stefan, dann lass uns doch schon mal auf das gucken, was ja jetzt schon so ein bisschen durchgesickert ist. Was wissen wir denn jetzt konkret zum Thema Weihnachten und Silvester? Zwei wichtige Ereignisse im Jahr.
Ja, ich glaube, vielleicht erinnert ihr euch, es gab mal am Anfang dieser Pandemie im Frühjahr mal den Begriff, der von einem amerikanischen Journalisten stammte, Thomas Puello, der Hammer und der Tanz, the Hammer and the Dance, der die Strategie in dieser Corona-Zeit beschreiben sollte. Es wird immer wieder harte Maßnahmen geben, the Hammer, und dann wird man Luft lassen, ein Stück, um dann sich auch wieder freier bewegen zu können. Und das wird auch das Ergebnis dieser Beratungen in jedem Fall prägen. Das wissen wir jetzt schon. Also zunächst nochmal ein Anziehen, zum Teil eine Verschärfung der Maßnahmen bis in die Weihnachtstage hinein, um dann über Weihnachten, über die Feiertage den Raum zu lassen, zumindest im kleinen Kreis, in der Familie vielleicht auch ein kleines Tänzchen zu wagen.
Und Silvester, wissen wir da schon ein bisschen mehr?
Nein, das habt ihr eben eingespielt, den O-Ton von Markus Söder, der sagte, er macht sich um Silvester noch mehr Sorgen als um Weihnachten. Es wird wahrscheinlich eine Empfehlung, eine Aufforderung geben, auf Feuerwerke, Weihnachtsböllereien zu verzichten, vor allen Dingen großen Menschenansammlungen. Das ist natürlich die Sorge, Partys. dass es Silvesterpartys geben wird, wo sich dann viele Menschen, junge Menschen treffen, um das Ende dieses schwierigen, ungewöhnlichen Jahres zu feiern, Aufbruch in ein neues, hoffentlich besseres Jahr zu feiern. Aber das könnte dann wirklich nochmal zu so Super-Spreader-Events führen. Und eines wissen wir jetzt schon, die Rechnung, die kommt dann sowieso, die kommt dann so um den 10., 15. Januar rum, wenn dann die Inkubationszeit nach dem Ende der Feiertage rum ist und wir wissen, wie viele Leute haben sich da infiziert.
Was ja schon ein bisschen durchgesickert ist auch, das haben wir auch bei uns in den Nachrichten schon gehört, dass es besonders strenge Regeln wohl geben soll für Hotspots. Was heißt das genau?
Ja, das ist so ein Teil dieser Strategie, dass man sagt, man definiert nochmal Hotspots. Da steht im Raum die Definition 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Da sieht man schon, wie hoch das ist im Vergleich zu der bisherigen Grenze. 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen war ja bisher immer die Grenze als Definition für die Nachverfolgungsfähigkeiten der Gesundheitsämter. Da ist man also jetzt schon weit drüber. Aber ab 200 dann wahrscheinlich nochmal die Möglichkeit oder die Aufforderung zu nochmal lokal verschärften Maßnahmen. Und das kann sich dann auf Schulen beziehen, das kann sich auf Geschäfte beziehen, wo dann nochmal strengere Regeln gelten könnten.
Okay, Geschäfte sind wir beim Punkt Einzelhandel. Das heißt, da wird auch nochmal ein bisschen an den Schrauben gedreht, wie viele Leute insgesamt auf wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen?
Davon gehe ich aus, dass das eine der neuen Regeln wird, die wir für die nächste Zeit, jetzt auch für das für die Weihnachtseinkaufszeit haben werden. Begrenzungen mit Quadratmeterzahl 10 Personen pro 25 Quadratmeter oder irgend sowas in diesem Rahmen steht da im Raum. Denn das hat man natürlich auch im Blick. Die Leute gehen jetzt einkaufen. Die Kaufhäuser sind normalerweise voll. Jeder weiß, was da für ein Gedränge herrscht. Auch das könnte jetzt gefährlich sein. Und auch darauf schaut man mit Sorge, aber eben auch dann mit der Möglichkeit von Verschärfungen.
Und wir haben gehört auch noch von weiteren Entschädigungen vom Bund, und zwar für Restaurants, Bars, ich glaube auch noch Fitnessstudios gegebenenfalls, weil die eben auch weiter geschlossen bleiben werden.
Genau. Das ist ganz klar, die Maßnahmen für die Gastronomie, das wird ein kurzer Satz sein, das gilt weiter. Zunächst mal bis vor die Weihnachtstage, aber man kann dann schon davon ausgehen, das wird mit Sicherheit nochmal verlängert werden. Und gleichzeitig aber auch das Versprechen, Hilfen verlängern, die Novemberhilfen, die sogenannten Umfang, insgesamt 15 Milliarden Euro, die sollen jetzt ausgezahlt werden. Und ich vermute, dass wir dann hören werden, aus den Novemberhilfen werden dann auch gleich die Dezemberhilfen.
Stefan, danke dir schon mal für dieses Update hier bei uns im Update. Und du musst noch weiter warten, wir im Endeffekt auch, aber haben von dir schon mal ein paar Infos bekommen. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese sogenannte zweite Corona-Welle, die ist hartnäckig. Seit Tagen pendeln sich die Zahlen auf einem bestimmten Niveau ein. Die Neuinfektionen, die Anzahl liegt so zwischen 18.000 und 19.000 pro Tag. Was gut ist, die Zahlen, die steigen nicht mehr so schnell an, aber sie gehen eben auch nicht so stark zurück, wie erhofft seit dem Lockdown-Light. Deshalb haben Bund und Länder ja eben für die kommenden Wochen nochmal strengere Corona-Maßnahmen beschlossen, haben wir gerade schon gehört. Wir wollen im Update klären, mit welchen Maßnahmen wir denn am besten über den Winter kommen würden. Denn der wird lang, mindestens noch bis Februar oder März. Und darüber konnte ich sprechen mit Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Er hat zusammen mit KollegInnen einen Covid-Simulator entwickelt, der eben voraussagen kann, wie die Infektionen verlaufen werden, wahrscheinlich, und wie sich die Situation entwickeln wird. Herr Lehr, mit den Beschlüssen von heute, also grundsätzlich im Dezember noch mal ein bisschen die Schrauben anziehen, aber über die Feiertage ein bisschen lockerer. Bei welcher Infektionslage wären wir dann Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar?
Ja, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie gut auch jetzt die neuen Maßnahmen umgesetzt werden. Das eine ist ja natürlich der Beschluss der Maßnahmen, das andere ist, wie gut die Bevölkerung das in der Praxis umsetzt. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen würden, dass wir jetzt das Infektionsgeschehen oder die Kontakte nochmal um ungefähr 20% reduzieren, was ein wahrscheinliches Szenario wäre, dann hätten wir einen R-Wert von ungefähr 0,8. Zurzeit bewegen wir uns bei ungefähr 1 deutschlandweit. Dann kämen wir also Ende des Jahres gegen Weihnachten bei immer noch 60 bis 70 Neuinfektionen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner raus. Also das heißt, wir wären noch weit weg von dem erreichten Ziel dieser 50er-Inzidenz, die immer angesprochen wird.
Okay, also das wäre so ein wahrscheinliches Szenario. Können Sie denn schon vorhersagen, was es für einen Einfluss haben wird, dass an Weihnachten und Silvester lockerere Maßnahmen herrschen werden wahrscheinlich?
das ist eine Frage, die auch wieder ein bisschen damit einhergeht, wie wir uns an Weihnachten wieder verhalten werden und wie gelassen wir uns da wieder geben werden. Wir wissen aus Influenza-Zeiten, dass das normalerweise ein sehr gutes Spreading-Event ist, in dem sehr viele Infektionen, Neuinfektionen von Influenza stattfinden. Von daher steht das ja auch zu befürchten an. Das heißt, also, wir sollten schauen, dass wir uns zurückhalten. Es kommt eben darauf an, wie stark diese Kontakte wieder quasi gepflegt werden. Wir können schon damit rechnen, dass selbst eine kurze Lockerung, wenn sie sehr intensiv ist, dann auch mit Kontakten, dass es dann auch wieder einen relativ sprunghaften Anstieg geben könnte. Das heißt also, mein Appell wäre, dass wir hier wirklich uns zurücknehmen an Weihnachten und doch es wirklich auf den engsten Kreis und mit Abstand beruhen lassen.
Also das ist Ihr Appell. Was wäre denn aus Ihrer Sicht noch eine Sache, auf die man unbedingt achten sollte, an der man drehen müsste, um dieses Infektionsgeschehen eben so weit wie möglich wieder runterzufahren?
Wichtig wäre eigentlich, dass wir jetzt die Zeit bis Weihnachten wirklich nutzen, um wirklich die maximale Reduktion an Kontakten herbeizuführen. Mir ist klar, dass es jetzt schwierig ist in der Vorweihnachtszeit, aber letztendlich, je stärker wir jetzt auf die Bremse treten, umso weiter sind wir da mit der Inzidenzzahl runter und umso mehr sind auch unsere Gesundheitsämter entlastet. Das ist einfach ganz wichtig. Das heißt, dass wir dieses Feuer weiter zum Abkühlen bringen. Das heißt, nutzen wir einfach die Zeit des Lockdowns jetzt wirklich auch so gut es geht halt aus.
Aber das ist ja eben genau die Schwierigkeit an Weihnachten. Klar, die Menschen freuen sich wahrscheinlich, wenn sie einfach wieder ein paar mehr Leute sehen können. Und Sie haben gerade auch selbst schon gesagt, das sind also bezogen auf die Influenza so Events, wo man sagt, das eignet sich dann eben auch gut, um Virenlast weiterzugeben. Sollte das nicht reichen, was wäre denn aus Ihrer Sicht dann noch sinnvoll?
Na gut, also ich denke, wir haben natürlich auch Maßnahmen, die wir schon während der ersten Welle hatten, die sicherlich dann notgedrungen möglicherweise gezündet werden müssen. Das ist natürlich dann weiter dann Kontaktverbot bis hin zum Ausgehverbot. Die Schulen können wir tendenziell noch schließen, auch wenn das momentan niemand möchte. Aber letztendlich ist das einzige Gebot, das wir haben, bis die Impfung da ist, dass wir die Kontakte so weit reduzieren, dass wir die Infektion wieder in den Griff bekommen. Das Problem, was wir jetzt wirklich haben, wenn wir die Vorweihnachtszeit nicht richtig nutzen zum Abkühlen der Infektion, dann könnten wir dort also einfach da landen, wie Sie es gesagt haben, dass diese Infektionszahlen auch bis Weihnachten noch ähnlich hoch bleiben und dann würden sie wieder steigen und das wäre natürlich fatal.
Wie lange müssten wir denn diese Kontaktbeschränkungen dann einhalten? Auch wieder natürlich aus Ihrer Sicht, also wie lange müssten die andauern? Bis zum Frühjahr, weiß ich nicht, Februar, März oder sogar noch länger?
Ja, also wichtig ist natürlich eigentlich erstmal eben, wie stark können wir das jetzt reduzieren? Wenn wir ungefähr eine Reduktion der Kontakte erreichen könnten, wie während des ersten Lockdowns, dann würden wir es eigentlich schaffen, bis Weihnachten eigentlich auch schon fast wieder unter dieser Grenze von 50 Fällen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner zu kommen. Aber natürlich sind jetzt die Maßnahmen nicht vergleichbar zu dem, was wir im Frühjahr gesehen haben. Da muss man nur einfach mal in die Fußgängerzone gehen, um festzustellen, dass wir ein anderes Bild jetzt vor uns finden. Was wichtig ist danach, ist, dass wir dann einfach auch im neuen Jahr, und das muss jedem bewusst sein, dass es dort nicht normal weitergehen kann. Also es wird mit weiteren Einschränkungen in meinen Augen zu rechnen sein, weil sonst uns die dritte Welle eigentlich im Frühjahr gleich wieder bevorsteht.
Herr Lehr, danke Ihnen fürs Gespräch hier im Update in Deutschlandfunk Nova. Schönen Abend für Sie.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor gut 8 Monaten, nämlich im Februar, hat ein rechter Attentäter in Hanau in Hessen 10 Menschen ermordet. Die meisten von ihnen hatten eine Migrationsgeschichte. Und nach dieser Tat hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss gegründet. Das Thema: die Bekämpfung von Rassismus in Deutschland. Heute hat dieser Ausschuss seine Ergebnisse vorgestellt. Darüber sprechen wir jetzt und gucken uns das genauer an mit Ann Sandmeier von den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ann, was ist dabei rausgekommen?
Ja, rausgekommen ist da tatsächlich ein ganz schönes Paket an Maßnahmen. 89 sind das nämlich insgesamt. Und dabei geht es um unterschiedliche Aspekte. Deshalb sind unter anderem auch das Justizministerium, das Innenministerium, das Bildungsministerium und noch ein paar Institutionen mehr daran beteiligt. Einmal soll so ein stärkeres Bewusstsein geschaffen werden für das Thema Rassismus. Und Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, die sollen besser geschützt werden, sagt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann.
Wir wollen Rassismus an die Wurzel gehen, und zwar in der Breite unserer Gesellschaft, in allen Bereichen. Und deshalb ist der Maßnahmenkatalog auch sehr umfangreich. Das ist viel Arbeit, die vor uns liegt.
Was sind denn die einzelnen Punkte in dem Katalog?
Ja, vor allem geht es ums Thema Prävention, aber es geht auch um die Betroffenen selbst. Unter anderem soll etwa ein Beratungszentrum entstehen und eine Hotline, an das und an die sich Menschen wenden können, die von Rassismus betroffen sind. Insgesamt ist für den ganzen Themenkomplex 1 Milliarde Euro eingeplant im Haushalt für die Jahre 2021 bis 2024. Mit dem Geld soll zum Beispiel die Arbeit von Initiativen, Vereinen und Präventionsprojekten finanziert werden. Aber es soll auch wissenschaftlich an das Thema rein angegangen werden, etwa mit Studien zum Thema Alltagsrassismus in Deutschland und zum Polizeialltag, sagt die Integrationsbeauftragte. Man wolle hinschauen.
Dort, wo wir bisher nicht so sehr hingeschaut haben. Wir brauchen Erfahrung aus dem Alltag, das sogenannte Dunkelfeld, all das, was an Diskriminierung stattfindet und noch nicht strafrechtlich relevant ist.
Ja, Frau Wiedmann-Mautz hat es angesprochen, das Strafrecht und die Gesetze, auch das sind wichtige Punkte in dem ganzen Maßnahmenpaket.
Ändert sich denn da jetzt schon ganz konkret etwas?
Ja, auch dazu gab es heute Infos. Also erstmal wird das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen. Das hat Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD angekündigt. In der Diskussion war das schon länger, weil wissenschaftlich mittlerweile belegt ist, dass es keine menschlichen Rassen gibt und der Begriff meistens auch dazu benutzt wird, wenn Menschen sich eben rassistisch äußern. Außerdem sollen sogenannte Feindeslisten unter Strafe gestellt werden. Das sind Listen, auf denen Rechtsextreme ganz öffentlich politische Gegner bedrohen. Und außerdem sagt Christine Lambrecht, soll es einen neuen Straftatbestand geben, nämlich den für antisemitische und rassistische Hetze, die direkt an einen bestimmten Menschen geht. Bisher gab es da nur den Straftatbestand der Volksverhetzung.
Und wie wird dieses Paket bewertet bisher?
Ja, bei der Opposition kommt das, bei den Grünen eher so geht so an. Also die finden, dass sich die Regierung in klein-klein verliert. Außerdem findet Phyllis Pollard, das ist die migrationspolitische Sprecherin der Grünen, dass klarer sein müsste, wofür das viele Geld am Ende wirklich genau ausgegeben wird.
Die Aufstockung wahrscheinlich des Sicherheitsapparates ist dort ein großer Posten. Inwiefern zusätzliche Mittel eingestellt werden insgesamt für diese strukturellen Änderungen, das bleibt offen.
Ja, und zusammen mit einigen Abgeordneten der SPD fordern die Grünen, dass mehr passiert, nämlich dass es ein Demokratiefördergesetz gibt und dass das alles nicht immer nur über Projekte läuft, so die Kritik, die dann immer wieder neu beantragt werden müssten.
Die Bundesregierung will Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland stärker bekämpfen. Dazu hat ein entsprechender Kabinettsausschuss heute seine Pläne vorgelegt. Infos dazu von Ann Sandmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer will schon eine Quotenfrau sein? Ja, ich muss das mal so fragen, weil dieses Wort Quotenfrau ja leider vorbelastet ist. Seit dieser Woche wissen wir, die GroKo will ja eine Frauenquote einführen für börsennotierte Unternehmen. Und oft landet man dann bei dieser Diskussion darüber, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, irgendwann bei der Frage, ja wie, die kriegt den Job dann nur, weil die eine Frau ist? Das ist doch ungerecht. Man kann dieses Wort natürlich auch für sich nutzen als Frau und das haben 40 Frauen gemacht im Stern und die sagen, ja, ich bin eine Quotenfrau. Es geht bei diesem Statement darum, sich gegen Vorurteile einzusetzen, die eben genau mit diesem Begriff verbunden sind. Und eine der Frauen, die kein Problem hat, das von sich zu sagen, ist Schauspielerin und Moderatorin Colleen Ullmann-Fernandes. Colleen, dieser Satz, ich bin eine Quotenfrau, was bedeutet der für dich?
Ich glaube, dass es manchmal diesen Anstoß braucht. Ich kann das ja letztendlich nur für meine Branche beurteilen. Und da ist es schon sehr hilfreich, dass in letzter Zeit gerade viele Produzentinnen gesagt haben, wir schauen mal, ob wir in unseren Drehbüchern nicht den Frauenanteil vergrößern können. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 5 Jahren so, dass ich bei jedem Drehbuch, was mir geschickt wird, zähle. Wie ist der Anteil der Frauenrollen? Wie ist der Anteil der Männerrollen? Mhm. Und tatsächlich komme ich meistens auf ein Verhältnis von 2 Drittel Männerrollen, 1 Drittel Frauenrollen. Und insofern macht es total Sinn, dass man da mal guckt, wie können wir diesen Männerüberschuss im deutschen Fernsehen, in deutschen Filmen beheben.
Das ist ja jetzt nicht nur was du irgendwie gefühlt denkst oder anhand von 2 oder 3 Drehbüchern feststellst. Das ist tatsächlich so. Es gibt ja diese Pro-Quote auch beim Film. Mhm. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die eben genau das zeigen. Also 2 Drittel Männerrollen, 1 Drittel Frauenrollen. Trotzdem, jetzt hast du die Frage noch nicht genau beantwortet. Also dieser Satz, ich bin eine Quotenfrau. Also was bedeutet der für dich? Ich habe verstanden, okay, du hast genauer hingeguckt, aber ist das für dich irgendwie konnotiert mit irgendetwas, ja, weiß ich nicht, mit was?
Du hast gerade den Satz gesagt, sie bekommt den Job dann nur, weil sie eine Frau ist. Mhm. Sie hat aber zuvor bereits andere Jobs nicht bekommen, weil sie eine Frau ist. Mhm. Insofern ist das dann im Endeffekt wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Mhm. Und insofern ist es nicht so, dass sich das schlechter anfühlt, nur weil man durch eine konkrete Überlegung, wollen wir nicht eine Frau damit besetzen, auf ein Projekt besetzt wurde.
Gibt es denn auch Anfragen oder gab es Anfragen, wo du gesagt hast, so okay, ihr wollt ja jetzt gerne eine Frau haben, aber eigentlich soll ich nur eine gewisse Rolle erfüllen oder spielen, dass du dann gesagt hast, so nö, mache ich nicht, auch wenn ich die Quotenfrau dabei hätte sein können?
Ja, das ist ein Thema, was mich tatsächlich sehr intensiv beschäftigt hat. Ich schreibe meine Moderationstexte selbst und war eben dadurch öfter mal in der Situation, dass man mir sagte, dass ich das so nicht moderieren kann, weil das Männerhumor sei. Also all das, was ich selber schreibe, fällt für viele in die Kategorie Männerhumor.
Was heißt das denn dann, Männerhumor?
Das weiß ich auch nicht so genau, okay, was man genau damit meint. Auf jeden Fall wird mir ungefähr 2/3 meines Textes zusammengestrichen mit der Begründung, das sei Männerhumor. Ich kann das nicht sagen, denn wenn eine Frau wie ich, so wird es tatsächlich formuliert, das so sagt, dann kommt das zickig rüber. Habe ich tatsächlich sehr oft gehört. Und dann wurde ich gefragt, ob der männliche Mitmoderator meine Gags bringen könnte, die ich eigentlich für mich selbst geschrieben habe.
Also eigentlich waren deine Gags gut.
So es gibt einfach klare Vorstellungen davon, wie Mann und Frau in ihrer Rolle als Moderator und Moderatorin zu sein haben.
Ja, so, was machst du denn dann? Sagst du dann so, okay, wenn ihr mir 2/3 von meinen Sachen wegstreichst, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen, dann gehe ich jetzt?
Es ärgert mich sehr, weil ich dadurch oft nicht so durfte, wie ich gerne gewollt hätte. Und es gibt eben einige Moderationen, wo man dann in dem Moment, wenn man bei den Proben merkt, dass man nicht das Gleiche will, nicht mehr rauskommt und dann das Projekt ganz anders moderiert, als man es sich eigentlich vorgestellt hätte. Oft gab es auch Gespräche. Ich erinnere mich an eine halb journalistische Sendung, bei der ich mich mit dem Produzenten des Formats getroffen habe. Ich fragte, wie die Abläufe sind, wann ich mir die Matzen angucken kann, um dann eben die Moderation dafür zu schreiben. Und dann sagte der tatsächlich zu mir, du musst hier keine Moderation schreiben, wir suchen einfach nur eine Frau, die gut aussieht in der Deko. Und dann wollte man tatsächlich von mir, dass ich unterschreibe, dass ich bei meiner Kleidung kein Mitspracherecht habe und jede Sendung in High Heels moderiere. Das habe ich nicht gemacht. Aber dadurch habe ich eben gerade in der Moderation das Gefühl, dass ich oft nicht so kann, wie ich eigentlich gerne wollte.
Was wünschst du dir denn, wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückkommen? Also ich bin eine Quotenfrau. Was sind deine Wünsche?
Erstmal wünsche ich mir einen größeren Frauenanteil in Filmen, in allen möglichen Unterhaltungsformaten. In der Showmoderation sehe ich ganz oft, dass der Mann der Hauptmoderator ist und dann steht dort eine Frau im Backstage-Bereich, deren einzige Aufgabe es ist, in einem schönen Kleid eine Telefonnummer vorzulesen. Also ich wünsche mir grundsätzlich mehr Frauen und eben auch in der konkreten Ausführung dessen, was die Frau zu machen hat, ein bisschen mehr Diversität.
Colleen, danke dir für deine Eindrücke und deine Schilderung hier im Deutschlandfunk Nova Update und toi 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 weiterhin, ne?
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova Update.
Fast jeden dritten Tag wird eine Frau durch ihren Partner umgebracht. Alle 45 Minuten wird eine Frau durch ihren Partner verletzt oder angegriffen. Das sind schockierende Zahlen, sagt auch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Und das sind Zahlen aus dem vorigen Jahr. Jetzt in der Corona-Pandemie wird damit gerechnet, dass die Gewalt gegen Frauen weiter zunehmen wird. Franziska Giffey geht davon aus, dass die meisten Fälle überhaupt nicht bekannt sind.
Wir wissen, dass 75-80% der Betroffenen sich keine Hilfe holen. Das heißt also, das, was wir im Hellfeld sehen, ist noch mal deutlich weniger als das, was wir im Dunkelfeld vermuten.
Woran das liegen kann, dass Frauen sich nicht melden, wenn sie Gewalt erfahren, darüber habe ich gesprochen heute am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen mit der Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki. Wir haben uns dazu das Phänomen Gaslighting genauer angeguckt. Dabei werden nicht nur, aber eben auch Frauen von ihrem Partner psychisch missbraucht und so manipuliert, dass sie komplett den Bezug zu sich selbst, teilweise auch zur Realität verlieren. Frau Wadetzki, was passiert denn genau mit den Opfern von Gaslighting?
Das ist eine Situation, in der sie im Grunde durch das Gegenüber, also in dem Fall dann der Mann, völlig abhängig gemacht werden von ihm. Sie verlieren ihr eigenes Selbstwertgefühl. Sie verlieren vor allen Dingen die Wahrnehmung zu sich selber. Das heißt, alles, was sie erleben und wo sie das Gefühl haben, also hier stimmt doch was nicht, wird ihnen durch den Partner ausgeredet, bis sie irgendwann ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen. Und dann das Gefühl haben, ja, der andere hat schon recht, ich bin vielleicht wirklich so verrückt oder ich bin so daneben oder viel zu empfindlich. Es liegt an mir, dass ich so behandelt werde. Und im Laufe der Zeit wird das Selbstwertgefühl immer mehr geschädigt, sodass die Menschen sich überhaupt nicht mehr wehren können dagegen. Und im schlimmsten Fall natürlich das Gefühl haben, sie sind eigentlich geistesgestört.
Ist es tatsächlich so krass, wenn einem das selbst betrifft? Wahrscheinlich merkt man es ja erstmal gar nicht, dass man denkt so, ich bin nicht ganz richtig.
Das merken die Menschen nicht, sondern sie glauben es. Also wenn ihnen das immer wieder eingetrichtert wird, dann glauben sie es. Und vor allen Dingen, wenn sie eine Erfahrung haben in ihrer Vergangenheit, dass sie dort auch schon entwertet wurden und sie die Botschaft gehört haben, also du spinnst ja und was du wieder wahrnimmst, ist doch völliger Quatsch, dann kann natürlich ein Partner im späteren Alter das wunderbar wieder so weitermachen, wie sie es gewöhnt sind. Und dann scheint es normal zu sein. Also das ist ja dann eine Form von Beziehung, die sie kennen. Und dann haben sie das Gefühl, ja, in Beziehung läuft das eben so und ich bin halt wirklich nicht ganz klar im Kopf.
Derjenige oder diejenige, die dieses Gaslighting ausübt, ist dem oder ihr das dann eigentlich bewusst oder ist das etwas, was unbewusst abläuft?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen unbewusst ist. Also entstanden ist der Begriff ja durch eine ganz gezielte Verunsicherung und Verrücktmachung einer Person, weil der Mann an das Geld der Frau wollte.
Ich glaube, es basiert auf einem Film, ne?
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein Theaterstück gewesen, ist dann verfilmt worden. Und im Grunde ist der Begriff ja nichts anderes, als was wir schon immer hatten. Es ist eine ganz perfide Manipulationstechnik. Und die Manipulation kann natürlich oftmals ganz spezifisch eingesetzt werden, weil ich sage, ich will das jetzt, also mache ich das. Aber ich glaube, dass das ein Großteil davon einfach in der Struktur und in der Kommunikation des Menschen drin ist, sodass der das oder sie, je nachdem, wer es macht, gar nicht mehr merkt.
Es hat also etwas mit Macht zu tun. Es hat auch damit etwas zu tun, dass man sich in eine Abhängigkeit hinein entwickelt. Wie kommt man denn da wieder raus? Weil das muss man ja selbst erstmal erkennen und realisieren. Und das scheint ja ein Teil des Problems zu sein.
Das ist es ganz sicher. Und das ist auch die Schwierigkeit, sich aus so einer Beziehung wieder hinaus zu bewegen, weil gehen wir wirklich mal davon aus, dass eine Frau in so einer Beziehung den letzten Rest ihres Stückchen Selbstwertgefühls vielleicht auch noch verliert, ja, dann hat sie ja gar keine Kraft, sich dagegen zu wehren und zu sagen, hallo, ich stehe jetzt für mich ein, wo soll sie das herhaben, ja, und dann ist sie vielleicht auch noch finanziell abhängig. Ich meine, das gehört oft in diesen Bereich hinein, dass die Männer sagen, du musst nicht arbeiten oder aber du arbeitest bei mir, mit mir zusammen, dann zahlen sie aber kein Gehalt. Also sie machen ja auch alles, dass die Frau keine Möglichkeit hat, sich zu entfernen, denn dazu brauche ich einfach Geld, sonst stehe ich ja auf der Straße, das geht nicht. Dann auch die Kinder sind oft ein Bindungsfaktor und auf die Art und Weise ist der Weggang immer schwieriger. Und was ich so höre von diesen Frauen ist, dass es erst in dem Moment für sie möglich ist, wenn sie merken, jetzt wird es für mich gefährlich. Also entweder, weil der Mann vielleicht gewalttätig wird oder weil sie das Gefühl haben, sie wären jetzt wirklich krank, kriegen eine Depression oder so. Wenn sie über diese Schiene eine Chance haben, dann außerhalb Kontakte aufzunehmen, zum Beispiel therapeutische oder mit einem Arzt, dann kann ein Außenstehender eine Rückmeldung geben und sagen, ich glaube, da ist in ihrer Beziehung was irgendwie schief, dass sie da drunter leiden, ja.
Was ist denn mit Freundinnen oder Freunden? Die erkennen das vielleicht?
Das wird vermieden. Also die Frau wird ja auch wirklich aus den sozialen Kontakten zur Familie und zu Freunden rausgenommen.
Abgeschottet.
Ja, das sind oftmals Paare, die leben ganz für sich alleine. Damit ja kein Außenstehender sieht, was da läuft. Und nach außen hin, zusammen wirken die beiden vielleicht völlig normal und völlig in Ordnung. Aber keiner darf hinter diese Fassade Fassade gucken, was zu Hause los ist.
Gaslighting ist eine Form von psychischer Gewalt und Manipulation gegenüber Frauen. Wir haben darüber gesprochen mit Bärbel Wadetzki. Solltet ihr Opfer von Gewalt sein oder einfach Hilfe wollen, mit jemandem sprechen wollen, dann meldet euch und zwar beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Die Nummer ist 08000 116 016.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das hier, das gab's bisher noch nicht. Nirgendwo auf der Welt. Aber seit gestern, bäm, Schottland hat's dann einfach gemacht. Die haben gestern ein Gesetz verabschiedet, das einmalig ist auf der Welt. Die Abgeordneten des Regionalparlaments haben nämlich einstimmig beschlossen, dass Tampons, Binden und so weiter und so fort für alle kostenlos sein sollen, die sie brauchen. Warum? Weil diese Produkte teuer sind. Und für die Menschen, die wenig Geld haben, ist das ein Problem.
It's very expensive. Unreasonable, really, considering you've got no choice.
Periodenprodukte können teuer sein. Besonders dann, wenn man selbst sehr wenig Geld hat. Period Poverty heißt das. Und das Problem wird seit einigen Jahren im Vereinigten Königreich, besonders in Schottland, viel diskutiert, wie hier beim britischen Sender Channel 5.
You could scrimp and save and make sure that you do have the stuff that you need, like you're then needing to choose to spend that money on that instead of spending money on like other stuff you might want or need, right?
Selbst wenn man das Geld für Periodenprodukte zusammenbekomme, dann fehle es an anderer Stelle, sagt diese Frau. Im Vereinigten Königreich hat jede 10. Frau zwischen 14 und 21 Jahren Probleme damit, sich Tampons, Binden und ähnliche Produkte leisten zu können. Das geht aus einer Umfrage der NGO Plan International hervor aus dem Jahr 2017. In Schottland hat sogar jede 4. Schülerin oder Studentin schon mal Erfahrungen mit Periodenarmut gemacht.
Periodenarmut ist gefährlich, auch insofern, dass Menschen, die unter Periodenarmut leiden, Alternativen verwenden. Also zum Beispiel Toilettenpapier, Zeitungspapier, Stoffreste, Stofffetzen.
Constanza Vera Fluixa arbeitet für die NGO Social Period, die sich in Deutschland dafür einsetzt, dass wohnungslose und obdachlose Menschen kostenlosen Zugang zu Periodenprodukten bekommen.
Und das ist ja gefährlich für die Hygiene. Und was wir auch von sozialen Einrichtungen berichtet bekommen haben, ist, dass Menschen, die menstruieren, die Produkte dann auch falsch einsetzen, also zum Beispiel zu lange verwenden. Und auch das hat natürlich Folgen auf die Gesundheit und kann gefährlich sein.
In Deutschland hat das Thema Periodenarmut noch nicht die Öffentlichkeit, die es in Großbritannien hat. Das liegt auch daran, dass es bei uns kaum verlässliche Zahlen gibt, wer davon betroffen ist und wie stark, sagt Constanza Vera Fluixa. Das ist im Vereinigten Königreich anders.
Don't tell me that I'm super cute. I'm a samurai princess. I'll smash you. I'll take you down. Further than a well to the bottom of the deep, deep ocean swell. In your face.
Da gibt's eine gut vernetzte AktivistInnen-Szene, die das Thema seit Jahren pusht, im Netz, auf Podien und bei Demonstrationen.
Lizzie's being a serious cunt. It must be because it's her time of the month.
In Schottland gibt es zudem PolitikerInnen, die sich dem Thema prominent annehmen, so wie Monica Lennon von der schottischen Arbeiterpartei.
I'm Monica Lennon and I'm proposing a members bill aimed at tackling period poverty.
2017 hat sie einen Gesetzesentwurf ins Regionalparlament gebracht, der mittlerweile auch Gesetz ist, durch den Schulen und Universitäten kostenlose Periodenprodukte auf ihren Toiletten anbieten müssen. England und Wales haben dann nachgezogen. Monica Lennon steht auch maßgeblich hinter dem neuesten Gesetz, das also nun allen SchottInnen, die menstruieren, den Zugang zu kostenlosen Produkten ermöglicht. Wie genau das ablaufen soll, das liegt bei den einzelnen Gemeinden des Landes. Die haben jetzt 2 Jahre Zeit, ein System zu entwickeln. Ein Vorschlag wäre, dass Tampons und Binden in Apotheken oder an Universitäten ausliegen. So kommt man in Schottland übrigens auch schon an kostenlose Kondome. Was halten Frauen in Deutschland von den Entwicklungen auf der Insel? Ich habe Stimmen gesammelt.
Ich finde es richtig großartig, dass in Schottland jetzt Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und ich würde mir das auch für Deutschland wünschen.
Deutschland könnte auf jeden Fall viel mehr tun. Und sei es nur, dass es Tampons und Hygieneartikel in allen Restaurants, in allen Toiletten im öffentlichen Raum gibt, dass es einfach nicht mehr zu so unangenehmen Situationen kommen muss, weil ich schon das Gefühl habe, dass es immer noch so ist, dass man eher so versteckt heimlich nach einem Tampon fragt.
Menstruation hat noch immer ein Stigma, ist tabuisiert. Constanza Vera Fluixa von Social Period hofft aber, dass sich das bald ändert.
Auch in Schottland war dieses Gesetz nicht von heute auf morgen, ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern da waren jahrelang AktivistInnen auf der Straße und haben Energie reingesteckt in Petitionen und haben dafür gekämpft, dass dieses Gesetz auch umgesetzt werden kann.
Ihre NGO hat eine Petition gestartet, damit auch in Deutschland Tampons und Co. bald an Schulen und Universitäten kostenlos erhältlich sind. Für sie wäre das dann ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Schottland tut etwas gegen Period Poverty. Über die Situation dort und in Deutschland hat euch Timo Nikolas mehr erzählt. Hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.